Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 15. September 2014 zum Thema Spexels. Wir kommen in Frieden. Der Lichtdrohnenschwarm der Ars Electronica. Zu Gast ist Chris Bruckmeier. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Abend.
Ich glaube, das funktioniert nicht.
Bin ich drauf? Ja. Man hört mich nicht. Jetzt hört man mich. Ja, das fragen sich natürlich viele Leute, warum ist das so? Erkläre ich dann gleich im Anschluss. Ja, ganz kurz möchte ich erwähnen, dass die Veranstaltungen des Kepler Salons bei freiem Eintritt sind. Wer öfter hier ist, weiß das eh. Und darum erwähne ich das hier nochmal, dass das Ganze möglich ist, mittels der Hilfe von den Subventionsgebern von Stadt und Land und unseren Sponsoren. Und ganz wichtig, dem Unterstützerverein Freunde des Kepler Salon. Wenn Sie das selber interessiert und Sie öfter hier sind, wissen Sie ja, dass die Vorträge recht qualitätsvoll sind und Sie das Ganze unterstützen wollen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie auch Freund oder Freundin des Kepler Salons werden wollen. Das Anmeldeformular finden Sie auf der vorletzten Seite unseres Quartalsprogramms. Das ist das grüne Heft, das an mehreren Stellen hier ausliegt. Ja, während der Veranstaltung können Sie jederzeit gerne an der Bar sich ein Getränk holen. Das Ganze wird jetzt seit neuestem vom Wirt am Graben sozusagen ausgestattet und betrieben. Und wir freuen uns sehr, dass wir da wieder einen weiteren Partner finden konnten, der den Barbetrieb sozusagen gewährleisten kann. Gut, wir haben Mikrofone auf. Das mag vielleicht ein bisschen seltsam wirken in dem kleinen Rahmen. Der Grund dafür ist aber, dass alle Vorträge aufgezeichnet werden. Das heißt, die können auch im Nachhinein im Internet abgefragt und nachgehört werden. Und daher wäre es auch wichtig, wenn Sie im Anschluss eine Frage haben, auf das Mikrofon zu warten, das Ihnen gereicht wird, damit auch Ihre Frage sozusagen bei der Audioaufzeichnung dabei ist. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin Professor in Hagenberg für Animation und narratives Design, bin schon immer seit jeher begeistert von Wissenschaft und Kunst und freue mich, dass wir heute hier eigentlich sozusagen eine Fusion genau dieser beiden Themenfelder präsentieren können. Ja, da freue ich mich ganz besonders, dass wir Chris Bruckmeier begrüßen dürfen. Er ist sozusagen der Repräsentant heute für das Projekt Spexels. Worum es da genau geht, erfahren Sie gleich von ihm selber. Es ist auf jeden Fall eine, wie gesagt, sehr schöne Kombination aus Erkenntnissen der Forschung, der Technik, die dann eben benutzt wird, um, ich würde es selber so als Raumzeitskulpturen bezeichnen, aber wahrscheinlich gibt es von der Ars aus eine andere Idee darüber. Ja, herzlich willkommen, Herr Chris Bruckmeier. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Mitarbeiter des Ars Electronica Future Lab, das Ihnen vielleicht bekannt ist. Das ist die Forschungsabteilung der Ars Electronica in Linz. Und was wir eigentlich sind, ist im Prinzip ein Medienkunstlabor, aber mit sehr starker wirtschaftlicher Ausrichtung. Wir finanzieren unsere künstlerische Forschung eigentlich über kommerzielle Aufträge und arbeiten. Das heißt, wir sind nicht Künstler, die nur im Kämmerlein sitzen, sondern wir arbeiten für Firmen wie BMW, SAP, Audi, Daimler etc. für sehr große Unternehmen und das heißt, die haben einen gewissen Qualitätsanspruch und darum streben wir immer danach, cutting edge zu sein, wirklich sehr progressive Dinge zu tun, was natürlich auch immer eine Frage der Finanzierbarkeit ist und darum brauchen wir immer diese großen Firmen, um uns zu unterstützen. Die Spexels an sich, es heißt übersetzt Space Pixel. Space Pixel heißt einfach, dass ein Pixel, ein Lichtpunkt, frei im Raum platzierbar wäre, theoretisch. Das heißt, wie tut man das? Normalerweise haben Sie einen Bildschirm und das Pixel lebt in dem Bildschirm. Oder wenn Sie wo auf eine Projektionsfläche projizieren, dann ist halt im Prinzip das Pixel im Projektor. Und Sie sehen es dann auf der Video-Wall oder bei einem Videomapping, was so viel heißt, wie die Konturen eines Gebäudes zum Beispiel nachzumappen. Das heißt, die Videoprojektion verschmilzt dann mit dem Gebäude und Sie haben den Eindruck, es würde das Gebäude leben. Das war das bisher Nonplusultra, wie man Visualisierungen im öffentlichen Raum machen kann, abgesehen von Feuerwerken, die es wahnsinnig lange gibt, die aber im Prinzip keine Skripte, die Visualisierung sind, sondern einfach nur der Schönheit dienen. Aber wir haben natürlich damit etwas zu tun, mit der Grundidee. Also die Grundidee, warum wir gesagt haben, wir wollen diese Spexels ins Leben rufen, war, dass wir gemeint haben, man müsste ein Display oder eine Darstellungsform in den Himmel bringen, in einen Bereich, der eigentlich völlig vernachlässigt ist, der nur existiert für Billboards auf Hochhäusern, aber für sonst nichts verwendet wird. Das heißt, dieser minimale Luftraum, und das ist Pilotensprache, weil eben einer war, ein Privatpilot, zwischen der Obergrenze eines Wolkenkratzers und dem kontrollierten Luftraum, wo man gar nicht mehr fliegen darf, der wird ja nicht bespielt. Und jetzt war die Frage, wie schaffen wir das, ein Display zu erzeugen, das im Himmel steht, aber gleichzeitig sich permanent verändern kann, wo man die Übergänge zwischen den Objekten, den 3D-Objekten erkennen kann und wo wir gleichzeitig mit dem Licht so weit arbeiten können, dass es so aussieht, als würde ein sich ständig veränderndes 3D-Objekt im Himmel existieren. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen, muss man sehen, damit man versteht, was ich eigentlich meine. Aber in der Medientheorie ist es ein sehr wichtiges Thema, wie man wegkommt von sogenannten statischen Darstellungsformen, die flach sind, die man ohne Hilfsmittel wie 3D-Brillen etc. Wahrnehmen kann. Und da war damals bei der Klangwolke 2012 lange die Diskussion, wir haben einen großen Sponsor, die Voestalpine, könnten wir das machen, weil es gibt natürlich theoretische Vorarbeiten zu dem Thema, wie bringt man ein transformatives 3D-Display in den Himmel. Und da gab es viele Diskussionen, wie geht das, und über von Glühwürmchen über andere Dinge ist viel diskutiert worden. Und im Endeffekt hat der Horst Hörtner, der Future Lab Director, die Idee gehabt, dann nehmen wir halt einfach diese Quadcopter. Und Quadcopter sind Drohnen. Und eine Drohne ist letztlich ein unbemanntes Luftfahrzeug. Das heißt so, es gibt da männliche Bienen, die Drohnen heißen, aber ein Quadcopter letztlich gilt da als Drohne, weil es sitzt kein Pilot drinnen und man schickt ihm einfach Kommandos per Funk, sagt ihm, das ist dein GPS-Waypunkt und da gehst du jetzt hin und tust das, was ich dir sage. Und da haben wir uns gedacht, okay, wenn es möglich wäre, 50 dieser Drohnen gleichzeitig fliegen zu können und ihnen zu sagen, was sie tun sollen, damit es eine Art schwarmartiges Erlebnis wird, würden wir Skulpturen im Himmel bauen können, die sich dauernd verändern. Und dann war der Punkt, wer hat diese Drohnen? Das war sehr schwierig, jemanden zu finden, der die leistbar zur Verfügung hatte. Dann sind wir bei Ascending Technologies in Deutschland fündig geworden, nach vielen Diskussionen, weil viele Hersteller gemeint haben, das würde Millionen von Euro kosten. Es war immer noch sehr teuer, aber das weiß nur die Voestalpine, wie teuer das wirklich war. Aber wir haben es dann geschafft, den Drohnenhersteller zu überzeugen, wenn wir die Software schreiben, weil zu dem Zeitpunkt gab es keine Schwarmsteuerungssoftware für Drohnen, dann können wir deren Drohnen nehmen und adaptieren. Und dann haben wir begonnen, einen Simulator zu schreiben, wie kann man überhaupt simulieren, dass sich 50 Drohnen gleichzeitig im Himmel bewegen. Das bedeutet nämlich, dass sie sehr einfach kollidieren können, wenn man das nicht richtig tut, weil die sind sehr schnell, was der Beobachter, ich weiß nicht, ob jemand das Spectral Show gesehen hat, das sieht man nicht, wie schnell die sind. Und die müssen einen gewissen Abstand im Himmel haben. Man muss berücksichtigen, dass der Wind und der Druck alles einen Einfluss drauf hat. Und damit das interessant wird und diese 3D-Skulptur wirklich sich im Himmel morpht, was Sie nachher sehen werden am Video, muss man natürlich berücksichtigen, wie lässt man sie fliegen, dass sie nicht kollidieren. Und es hat natürlich am Anfang auch Kollisionen gegeben, weil so einfach ist das nicht. Und die Dinge sind sehr teuer und über diesen Zwang, wirklich immer besser zu werden und solche Dinge zu vermeiden, sind wir gekommen, wo wir jetzt sind, dass wir international wirklich mittlerweile Shows fliegen, in sehr großem Zusammenhang, gut bezahlt und sehr beliebt, weil wir die einzigen derzeit sind, die diese Lichtdrohnen, wie ich sie nenne, diese Shows machen. Was die Leute wollen von uns ist meistens, dass sie sagen, okay, wir haben eine riesige Show, sie werden nachher Beispiele sehen und wir haben das, was auf der Bühne passiert, aber da oben passiert gar nichts. Und könnt ihr nicht bitte das weiter erzählen, was da oben passiert? Und das war der Knackpunkt, warum das überhaupt kommerziell interessant geworden ist. Weil ursprünglich wollten wir ja nur ein Medienkonzept demonstrieren, dass es gehen würde, Space Pixel im Schwarm fliegen zu lassen. Das war die ursprüngliche Idee. Und andere sind dann draufgekommen, okay, das könnte ja direkt ein Show-Element werden. Und ich werde Ihnen dann ein Beispiel zeigen, auf welche Ideen die Leute so kommen. Und was wir, wie gesagt, dann lernen mussten über die Zeit ist das, wie arbeiten wir mit dem Licht, weil auf der Drohne ist ein programmierbares LED-System. Das heißt, wir können das per Funk oder vorher schon, wir können manchmal die Animation auch raufladen, aber wir können im Zusammenhang mit der Musik und mit dem, was wir tun wollen, das Licht takten. Das heißt, es kann von ausgehen bis blass werden, bis jede RGB-Farbe einnehmen, alle bis zu 50 oder mehr Quadcopter im Himmel choreografieren. Das heißt, die tun exakt, was wir wollen und gleichzeitig fliegen sie auch. Das heißt, wir können mit Licht unter Bewegung im Himmel diesen Schwarm so designen, dass er von einem 3D-Objekt, das wirklich dann als 3D-Objekt wahrnehmbar ist, morpht in eine andere, in einen anderen Zustand. Und das ist das, was die Leute letztlich fasziniert, weil sie sehen das, wissen oft gar nicht, was das ist, und das bewegt sich und nimmt eine völlig andere Form an. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich ein Display, es ist kein Screen, den wir da aufziehen, sondern es ist eigentlich ein Art Wesen, dem wir sagen, du hast die und die Eigenschaften, du gehst jetzt von einem Känguru in ein EU-Logo bis zu einem abstrakten Gebilde über in der und der Zeit und der Bewegung. Das ist eigentlich der Clou hinter der ganzen Geschichte. Und ich zeige einmal kurz ein paar Shows, die wir gemacht haben, um das zu verdeutlichen, damit Sie ja verstehen, was ich damit meine. Und ich werde natürlich drüber reden, also Sie müssen halt zwischen mir und dem Screen hin und her springen. Aber wir haben eben 2012 begonnen, wir haben natürlich gleich ganz groß begonnen, wir haben nicht mit 3 begonnen, wir haben natürlich gleich mit 50 begonnen. Was natürlich hart an der Schmerzgrenze war, und das war bei der Linzer Klangwolke, und da sieht man die erste Variante dieser Drohnen, die hatten nur Metallbeine und haben nur ein LED-System gehabt, das jetzt wesentlich lichtstärker ist. Aber wir haben halt einfach schon mal versucht, das in den Himmel zu bringen, und die Leute, die es gesehen haben, werden wahrscheinlich verblüfft gewesen sein. Ja. Das war damals eben die Klangwolke, und das Thema war natürlich Überwachung. Auch im Prinzip kein guter Einstieg ins Drohnenthema, aber wir haben es sehr elegant gelöst. Wir haben ein großes Auge geflogen und andere Dinge. Und da sieht man, dass wir natürlich immer im Trockentraining starten mussten. Wir mussten mal überlegen. Wir mussten eine Software schreiben, und die Software hat einmal simuliert, was würde das bedeuten, wenn 50 Quadcopter im Himmel wären, und wir müssten immer wissen, wo die sind, und wir müssen ihnen immer sagen, wo sie hinfliegen sollen. Ja, es wird wahrscheinlich immer wieder stehen bleiben, weil das ist ein Videoformat, das relativ hochwertig ist. Aber zurück zu dem Thema, das zum Beispiel, sollte es weiterlaufen, ist das eigentlich nach der Klangwolke das große Projekt gewesen, wo Paramount uns angerufen hat und gemeint hat, fliegt doch einfach dieses Star Trek Logo im Himmel in London über der Tower Bridge. Und war bis dahin hat das niemand gemacht, das war nicht angekündigt, das war die Earth Hour, wo alles finster wird. Und wir haben es einfach getan. Und ich werde versuchen, euch das trotzdem zu zeigen. Haben wir einen zweiten Rechner, der das abspielen kann? Ja, es ist nicht, das Ganze ist äußerst Stress. Ich meine, normalerweise wären wir schon gelandet. Ja, hoffen wir mal aufs Beste. Also zurück zur Klangwolke. Lass einmal so laufen vielleicht. Also das war, wie gesagt, der erste Versuch, und war international sehr für Aufsehen gesorgt, weil es geheißen hat, das geht eigentlich nicht. Und was wir dann getan haben nach diesem großen Erfolg, war einmal nachdenken, was tun wir jetzt eigentlich. Und es gibt so viele andere Projekte, aus dem Grund haben wir es eigentlich ein bisschen liegen gelassen, bis uns diese, wie ich gemeint habe, Paramount plötzlich angerufen hat und uns aufgeweckt hat. Es tut mir sehr leid, dass das so ruppig läuft. Was wir dann eben getan haben, war dieses Prinzip, mit Paramount das Feld von Drone-Vertising zu eröffnen. Das heißt, wir haben plötzlich eine Werbung mit Drohnen im Himmel gemacht. Das hat ein amerikanischer Journalist gemeint, dass das die ersten waren, die Drone-Vertising gemacht haben. Und hat uns dann verblüfft, und dann hat es bei uns natürlich Diskussionen gegeben, was bedeutet das jetzt. Eventuell gibt es da tatsächlich eine kommerzielle Komponente dahinter. Ja. Was man da sieht, ist wenn es laufen würde, ist das die Flight Control Software, die genau sagt, welche Drohne ist wo, wie benimmt sie sich, was hat sie für einen Batteriestandard, was für einen GPS-Wegpunkt hat sie bekommen, was sendet sie zurück, und tut sie das, was wir wollen. Haben wir einen anderen Rechner? Also was ich sagen wollte, ist, dass Sie da die Flight Control Software sehen, die im Prinzip uns genau zeigt, die sieht jetzt anders aus. Nur zeigt sie uns, wo befindet sie welche Drohne in der Luft und was tut sie, mit welcher Geschwindigkeit ist sie unterwegs und wie ist der Batteriestatus. Das ist sehr wichtig, weil die fliegen nur 10 Minuten. maximal. Und wie stark werden sie beeinflusst von Wind? Also das heißt, was die Drohne tut, ist, dass wir sagen, du befindest dich hier und jetzt geh gefälligst dorthin, und sie rechnet sich selbst aus, wie schnell sie fliegen muss, um diesen Wegpunkt zu erreichen. Und nach dieser Klangwolke, wie gesagt, sind wir oft angefragt worden, wie wir mit großen Shows umgehen. Und was wir immer tun müssen, ist, dass wir müssen hauptsächlich mit dem Wetter umgehen, weil zum Beispiel in Bergen war das Wetter sehr schlecht, es war sehr kalt, es war sehr hell, und wir haben dann begonnen zu experimentieren mit Drohnen, die Laserhafen spielen, oder eben, wie gesagt, mit einem Komponisten gemeinsam aus Deutschland die Drohnenbewegungen an den Komponisten angepasst, der hat für uns komponiert. Und das ist auch interessant, dass es mittlerweile einen Drohnenkomponisten gibt, der sagt, was wollt ihr denn fliegen, was könnt ihr, und dann komponiert er dazu. Und das haben wir jetzt schon dreimal gemacht. Und das war eine Show, die wir in der Tabakfabrik letztes Jahr gemacht haben, wo wir das erste Mal von einem Dach weggeflogen sind. Und das haben wir mit sehr prominenten Leuten aus Deutschland gemacht. Und was die wollten, war, dass wir wirklich synchronisieren. Und wir haben dann zum Beispiel wirklich Lip-Synchron gearbeitet. Das heißt, was auf der Projektion war, und der Sprecher auf der Projektion, der wurde genau auf den Drohnen abgebildet. Wir haben das total perfekt getaktet. Und London war schon ein bisschen vorher, aber das habe ich schon erklärt. Das war deswegen interessant, weil wir eben das erste Mal wirklich Drohnen verwendet haben, um, ich sage einfach, einen Luftraum. Wir haben ein Hijacking des Luftraums in London betrieben, weil es war nicht angekündigt. Und sobald die Earth Hour war und das Licht ausgegangen ist, waren wir plötzlich in der Luft. Es wusste nur der Flughafen Bescheid und der Bürgermeister von London und sonst absolut niemand. Und das wird jetzt immer schwieriger, sowas zu tun, aber 2013 wusste ohnehin niemand genau, was wir da treiben, und darum war es auch noch möglich, weil jetzt wird es komplizierter. Es ist mittlerweile ein bisschen bekannter, aber das war natürlich ein Riesenspaß, weil plötzlich über London war dieses das Star Trek Logo. Was sie dann getan haben, war das natürlich groß im Internet zu verbreiten, und war ein unglaublicher Erfolg. Das war für den Film Star Trek Into Darkness und war für uns natürlich sehr, sehr, sehr reputierlich, das zu tun. Was man auch sieht, ist, dass da zum Beispiel eine gefehlt hat, weil das kommt gelegentlich auch vor. Es ist nicht sehr einfach und manchmal starten sie nicht alle, weil wir haben ja 30 bis 50, mit denen wir permanent kommunizieren müssen, und wir müssen sie ja dauernd testen, und wenn wir wo fliegen gehen, ist das wie eine richtige Flugshow. Wir sind 3 Tage vorher dort und müssen jede einzelne Drohne testen und müssen das x-mal durchfliegen, bevor wir uns dann trauen, dass wir sagen, am Tag x, am vierten Tag wird es dann geflogen. In Australien waren wir auch schon, da haben wir am QUT, am University for Technology, natürlich das Pi geflogen und ein lebendiges Känguru, was die Australier sehr gefreut hat. Und da fällt jetzt die richtige Musik, weil wir haben das mit einem Live-Didgeridoo-Player, der das sehr berühmt ist, gemacht, und das hat die Leute natürlich extrem verblüfft. Was man auch sieht, ist, dass das auf Video natürlich ein bisschen weniger lässig ist, weil die räumlichen Verschiebungen, die wir betreiben, dass ja diese Spectrals in Wahrheit hintereinander im Raum geschichtet sind, sieht man ja viel ja gar nicht, weil das ist ja eine 3D-Skulptur. Was Sie da jetzt sehen, ist quasi ein 2D-Ding. Aber in Wahrheit versetzen sie wieder nach hinten, um überhaupt diese Ästhetik zustande zu bringen. Das zum Beispiel in Linz, weil wir testen immer wieder in Linz, und wir probieren immer wieder neue Sachen aus, soweit es immer möglich ist, und Linz, wie man sieht, ist eine sehr schöne Gegend, um was zu testen, und da haben wir ausprobiert, wie wir also ein Light-Painting schaffen könnten mit Drohnen. Das ist natürlich nicht so im Himmel, weil das glauben die Leute immer, sondern es ist eine Langzeitbelichtung. Wir haben die Bewegungen der Drohnen abgefilmt und verlangsamt und dann projiziert quasi, und dann nicht in den Himmel, sondern auf eine Leinwand projiziert, und dann sieht es im Endeffekt so aus. Und das war dieser T-Pod-Test, den jeder Programmierer kennt, wo letztens das National Geographic geschrieben hat, dass das eine Werbung für einen Tee-Hersteller war. Und was eher ein bisschen tragisch war, aber wir konnten nichts dagegen machen, weil die haben nicht mit uns geredet. Und was wir jetzt tun, ist zum Beispiel, wir probieren wirklich alles aus, wir fliegen ja bei minus 10 Grad, und in Schweden sind wir bei minus 10 Grad geflogen. Und das ist wirklich brutal für die Drohnen, weil die Batterien leiden da extrem, und da sind wir ins Kühlhaus gegangen und haben bei minus 20 Grad eine Stunde lang geflogen im Kühlhaus, bis wir wirklich alle total zerstört waren. Und dann haben wir den Vertrag unterschrieben, okay, wir machen das, und dann waren wir auf einem zugefrorenen Fluss in einem Zelt, wo die Heizung immer durchs Eis geschmolzen ist, und wir haben alle paar Stunden haben wir gemeint, vielleicht sollten wir sie mal verrücken, weil wir knapp am Versinken waren. Und es war wirklich brutal, aber es war ein großer Erfolg, weil wir haben das EU-Logo geflogen und das Zeichen von Umeå in Schweden, wieder mit demselben Komponisten, und haben die Leute völlig verblüfft, weil es auch nicht angekündigt war, und die haben alle geglaubt, das ist etwas ganz Eigenartiges. Also, es ist noch nicht im öffentlichen Bewusstsein, dass man mit Drohnen aus dem Nichts plötzlich sowas erschaffen kann. Das ist ja der Spaß dran. Wenn es irgendwann einmal quasi Standard ist, dann muss man sich eh wieder was Neues überlegen. Und ich erkläre dann auch die Richtungen, in die man mittlerweile denken. Aber solche Dinge wie das, dieses Gehirngewitter, wie ich es immer nenne, hat eine unglaubliche Wirkung auf die Leute, weil man die Dimension, die Größenverhältnisse der Medien nicht erkennen kann. Und das war unsere letzte Show, die wir in Sharjah in den Emiraten gemacht haben, wo sie der Scheich dort ein eigenes Amphitheater gebaut hat, um die Geschichte des friedvollen Islam zu erzählen. Und wir waren 3 Wochen dort und haben mit Australien zusammengearbeitet, die auf die Herr der Ringe gearbeitet haben, und da sieht er diese gigantischen Projektionen. Und die wollten, dass wir die Geschichte im Himmel weitererzählen, und wir waren quasi so ein mystisches Element und haben im Himmel halt die Geschichte weitererzählt. Das heißt, wir machen vielfältigste Dinge, es ist nicht nur Medienkunst, sondern wir machen durchaus auch Hollywood-Produktionen, und das war die erste in die Richtung. Und es gibt halt auch Anfragen für noch größere Dinge, und da müssen wir uns irgendwie strecken und schauen, wie wir irgendwie hinkommen, weil da jetzt kann man halt bis zu 50 fliegen, und es gibt halt Anfragen, können halt bitte 100 fliegen, und dann wird halt auch, das ist ganz normal, dass es immer größer werden soll, die ganze Zeit. Und das war halt sehr beeindruckend, und war halt, hat mich selbst berührt. Ich war jetzt immer nur von der falschen Seite gesehen, weil wo wir sind, sehen wir es ja nicht richtig, weil wir sehen es immer nur von hinten. Aber wir lassen dann immer eine Kameradrohne mitfliegen, wo wir halt dürfen, und dann kriegen wir ein bisschen einen Eindruck davon, was da eigentlich wirklich abgeht. Und das war halt ziemlich wichtig. Ja. Das ist überhaupt in dem arabischen Raum, ist überhaupt, besteht irgendwie ein Interesse an dieser Art von Ästhetik. Und es ist so, dass dieser Grundkitsch, der in diesen Drohnen drinnen ist, der stößt zum Beispiel in gewissen Ländern auf viel mehr Verständnis als zum Beispiel, ich würde mal sagen, in Österreich sind wir nicht überrannt worden mit den Anfragen. Die kommen von ganz weit. Wir fahren sehr weit weg, um das da zu tun. Die Leute sind sehr glücklich damit. Aber es ist offensichtlich auch, hat auch was damit zu tun, in welcher Welt man letztlich aufwächst. Also im arabischen Raum sind die total entzückt davon. Die in Skandinavien stehen unglaublich drauf. Wir fahren demnächst nach Deutschland und so weiter. Und die Klangwolke haben auch gemacht. Natürlich hat es den Leuten auch gefallen. Aber es ist immer interessant, was es letztlich für die Zukunft bedeutet. Und wo wir jetzt hingehen, ist das, dass wir jetzt begonnen haben, im Innenbereich zu arbeiten, weil außen arbeiten wir mit GPS in sehr großen Dimensionen. Und wo es jetzt auch darum geht, weil immer mehr Anfragen kommen, und das war für Daimler ein großes Projekt, ist, wie interagiert der Mensch letztlich mit einem Roboter, und der Drohne ist ein Roboter. Das heißt, wir haben keine Sprache, um mit einem Roboter zu reden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Roboterauto auf mich zukommt, dann denke ich mir, okay, wie spreche ich jetzt mit dem Roboterauto? Ja? Und das Auto weiß auch nicht, wie es mit mir reden soll. Und jetzt gibt es eben immer mehr Forschungszweige, wie spricht der Roboter zum Menschen? Und das war erst der Versuch, überhaupt einmal eine Lichtsprache zu entwickeln. Wir haben gesagt, okay, wenn das Auto auf mich zukommt, dann blinkt es eben in einem gewissen Modus. Und dann denke ich mir, okay, das Auto hat mich wahrgenommen. Und dann kann ich mit dem Auto interagieren. Das ist zum Beispiel ein großer Forschungszweig von Daimler jetzt, weil alle Autofirmen bringen jetzt demnächst Roboterautos raus. Die werden es nicht so nennen, weil das klingt nicht gut, aber es ist ein Roboterauto. Das ist ein Auto, das alleine fährt. Es sitzt da nur wer dahinter, aber das Auto soll im Prinzip alle Entscheidungen treffen, und wenn die Entscheidung grundfalsch wäre, würde der Mensch eingreifen. Und so wird es eben jetzt da passieren. Und die bringen nächstes Jahr einige dieser Prototypen raus. Und wir sind jetzt gefragt worden, das zu erforschen, was würde das bedeuten. Und dann haben wir gemeint, okay, dann probieren wir es mal mit Drohnen aus. Und das war in Berlin bei so einem Future Talk. Und da haben wir gezeigt, wie man mit einer Drohne interagieren könnte. Und das ist sehr gut angekommen. Und es geht der Forschungszweig weiter. Und dann kommen plötzlich die Leute und sagen, okay, wenn ihr jetzt sowas Ernsthaftes machen könnt, dann könnt ihr im Prinzip auch mit dem Bono von U2 auf der Bühne ja Drohnen interagieren lassen. Jetzt kommt der Zweig wieder. Wie nimmt man Drohnen als Show-Element auf einer Bühne? Wo immer, ja. Was würde jetzt eine berühmte Band mit einer Drohne machen? Was würden die berühmte Tänzer mit einer Drohne machen? Und das ist jetzt der nächste Zweig. Wie denkt man das jetzt so, dass die Drohne jetzt zum Schauspieler wird? Und das ist das, woran wir jetzt wieder arbeiten. Weil ich kann sie nicht nur mehr einfach rumfliegen lassen, sondern der Schauspieler muss die Drohne wahrnehmen, die Drohne muss wissen, was der Schauspieler tut, und wie kann daraus eine neue Ästhetik entstehen. Das heißt, das ist jetzt das Drohnenballett, was als nächste Phase kommt. Darum ist es eine permanente Weiterentwicklung. Und Was dann als nächster Schritt kommt, da zeige ich kurz ein Video nachher her, ist das, worüber wir jetzt wieder nachdenken, ist das, dass wir, das führt ganz am Anfang zurück, alle mit Star Trek aufgewachsen sind und da hat es das Holodeck gegeben. Und das Holodeck ist einfach im Prinzip lebendiger Raum, in dem man sich befindet, ein bewusstes Display und was ich immer tue, es verändert seine Form. Ich weiß nicht, ob sich jemand an das Holodeck von Star Trek erinnern kann.
Natürlich.
Ja. Man geht da einfach rein und rundherum ist es eigentlich ein riesiger Computer, der eigentlich ein lebendiges Display ist und ich bewege mich und es verändert sich dauernd, wo ich immer hingehe, aber im 3D-Raum. Und jetzt ist der nächste Schritt, wo wir jetzt nachdenken, und das ist sehr weit weg, ist das, wenn ich jetzt wirklich ein Display hätte, wie würde ich mit dem interagieren, indem ich mich innerhalb dieses Displays befinde. Und da haben wir beim Ars Electronica Festival eine kurze Demonstration gemacht, was man damit machen könnte, theoretisch. Das nennen wir dann Smart Atoms. Das ist jetzt einmal vor allem ein wissenschaftlicher Zugang zu dem und wird aber sicher wieder zum Showdesign-Element werden. Das haben wir jetzt beim Festival präsentiert, dass man im Prinzip einfach virtuell miteinander verknüpfte Drohnen nimmt. Das ist ein schlimmes Wort, aber es würde einfach bedeuten, wenn ich mit einer Drohne interagiere, folgen die anderen Drohnen und sie wissen genau, was sie tun. Und sie gehören zueinander, obwohl sie nicht als zugehörig zueinander empfunden werden. Das sieht man jetzt besser, was gemeint ist damit. Das sind jetzt fliegende Drohnen und die greift jetzt der Horst Hörtner an und wenn er sie angreift, dann reagieren die anderen Drohnen. Die jetzt momentan nur anzugreifen ist nicht einfach. Aber weil sie eben laufende Rotoren haben, aber das Konzept wird dadurch klar. Jetzt greift er die Drohne an und alle anderen Drohnen folgen. Das ist nur ein Basiskonzept, aber das würde in Hinkunft bedeuten, dass ich würde sie nicht mehr angreifen, aber meine Anwesenheit würde die Drohnen im Verhalten beeinflussen und wenn ich davon Tausende hätte, dann würden die wahrscheinlich von mir was erschaffen oder würden mir sogar eine Art Feedback geben, ein körperliches Feedback. Das ist sehr weit weg, aber das ist jetzt die nächste Richtung, mit der wir uns beschäftigen. Dazu müssten sie viel kleiner werden, viel billiger und viel agiler und intelligenter natürlich. Aber das war eine erste Demonstration, was das bedeuten würde. Und es werden in der Zukunft von uns immer mehr Videos geben, wo wir sie nicht mehr angreifen werden, sondern wir werden reingehen und die werden agieren und werden auf uns reagieren und werden was visualisieren, was wir gerne wollen, dass sie tun. Das ist jetzt der nächste Schritt der Entwicklung. Abseits davon, dass wir halt immer mehr Drohnen versuchen zu fliegen im Außenbereich, wird es im Innenbereich hauptsächlich um das gehen, weil das führt dann auch wieder zurück, dass der berühmte Hauptsänger sich den Drohnen nähern kann und reagieren auf ihn wie intelligente Wesen und umtanzen etc. Das wäre dann die Show-Design-Liste. Und das ist es kurz gefasst, weil ich weiß keine Ahnung, wie lange ich geredet habe mit den ganzen Unterbrechungen. Aber kurz gefasst ist das, womit wir uns beschäftigen. Das heißt, wir sind keine Drohnenspezialisten, es ist uns eigentlich relativ gleichgültig, was den Lichtpunkt in den Himmel oder auf die Bühne bringt. Das ist, wir haben die Drohne, den Quadcopter gewählt, weil es die einzige Möglichkeit war, einen Schwarm von Lichtpunkten zu erzeugen. Es wäre uns lieber, sie nicht verwenden zu müssen, wenn es andere Technologien gäbe. Aber die grundsätzliche Überlegung, fliegende Lichtkörper im Schwarm zu verwenden, hat nichts mit einer Drohne letztlich zu tun. Also es kann, wenn jetzt neue Technologie käme, die unabhängig von Rotoren etc. funktionieren würde, wäre uns das natürlich wesentlich lieber. Freischwebende Elemente gäbe, dann würde man mit denen natürlich auch arbeiten. Aber Stand 2014 ist eben, dass man Roboter, Fluggeräte verwenden muss, derzeit, um das umzusetzen. Und wir denken darüber nach, ob man, wenn wir mal ernsthaft ein Gespräch mit ein paar Physikern führen sollten in der nächsten Zeit, was denn in der Pipeline wäre, in welche Richtung man das nur denken könnte, dass die freischwebende Lichtpunkte möglich sind. Und darum wird sich in der Zukunft einiges verändern, aber jetzt momentan sind es eben einfach autonome Fluggeräte, die man dazu verwenden kann.
Ja, vielen Dank. Ja.
Tut mir leid für die Videoverwicklungen, aber das ist irgendwie nicht so einfach.
Wenn es live ist, gehört das auch dazu, das Abenteuer. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da einige Fragen gibt. Wir haben im Vorfeld kurz geredet. Sofern es technische Dinge betrifft, gibt der Herr Buchmeier gerne Antwort, sofern er es kann.
Ja, und sobald es nicht irgendwas berührt, worüber ich nicht sprechen darf.
Es gibt ja, also was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie viele Leute seid ihr da, wenn ihr praktisch eine Show vorbereitet? Fängt ja wahrscheinlich mal ganz früh an mit Besprechungen mit Regie und ähnlichen Dingen, aber...
Ja, es gibt immer diese Vorlaufphase, wo in Linz letztlich einmal diskutiert wird, wie könnte das Showdesign ausschauen. Das fußt manchmal auf einer Komposition oder manchmal auf vagen Ideen der Kunden. Und dann gibt es mal interne Diskussionen, was würden wir gerne ästhetisch zeigen und was möchten wir überhaupt nicht zeigen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir natürlich auch unsere eigene künstlerische Vorstellung haben. Und je größer die Produktion ist, desto mehr Freiraum haben wir interessanterweise. Und dann beginnt die Phase, wo im Prinzip zwei Spezialisten sich überlegen, wie kann man das in einem 3D-Programm überhaupt darstellen. Weil diese Flugbewegungen werden jetzt erst einmal in einem 3D-Programm überhaupt einmal designt. Und dort schon, das ist eben sehr, sehr komplexes Wissen, diese Leute, die sich jetzt seit 2012 angeeignet haben, dass die im 3D-Programm letztlich schon ungefähr simulieren können, wie schnell werden sie die bewegen, wie weit müssen sie im Himmel auseinander sein. Und wie willst du die Lichtanimation machen, dass das so ausschaut wie will, ja? Und nach der Phase wird es in den sogenannten Simulator übertragen, wo das in GPS-Wegpunkte übertragen wird und auf Kollisionen gecheckt wird. Und das, da haben wir ein relativ komplexes System, dass wir wirklich genau eingeben können, wie schnell sind die unterwegs und wo müssen sie zu welchem Zeitpunkt sein und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann kollidieren könnten. Das sehen wir in der Software. Und dann geht der Schritt zurück in die 3D-Software wieder und dann wird wieder angepasst. Das ist ein iterativer Prozess und wir machen es schon einige Zeit und jetzt dauert es meistens nicht mehr sehr lange. Und dann, nachdem es dann vollständig durchsimuliert ist, fahren bei 30 Drohnen meistens 5 Leute auf eine Show. Und wenn sie mehr werden, bei 50 mindestens 6 und dann nach oben offen. Weil wir ja Ort Flugshow haben, es ist ja wie ein Flugfeld, da stehen plötzlich 50 Quadcopter, die müssen alle einzeln getestet werden, ob sie ja wirklich fliegen, ob sie kommunizieren, ob die LED-Animation funktioniert. Das ist ein ziemlich langweiliger Prozess und dann werden sie in Gruppen geflogen, zum Beispiel bei 50 zum Beispiel zuerst einmal 8, dann wieder 8, wieder 8, dann nochmal 25 und irgendwann einmal am dritten Tag sind wir so weit und sagen, jetzt fliegen wir mal 50. Und dann gefällt uns das oder nicht und dann müssten wir wieder was ändern, dann wird alles analysiert und am letzten Tag vor der Show dann wird gesagt, okay, so Gott will, wir fliegen das jetzt. Und dann wird geflogen. Das heißt, es ist überhaupt nicht out of the box. Es ist wirklich ein komplexer Prozess. Wir stoßen da immer wieder, es ist nicht unser Hardware, die Drohnen kommen aus Deutschland, mit denen wir sehr lange zusammenarbeiten. Die haben auch einen eigenen Charakter. Wir haben ihnen alle Namen gegeben. Wir haben Problemfälle, die immer wieder stur sind. Keine Ahnung, das ist wirklich interessant. Und dann, wir arbeiten da nicht, denn dann versagt irgendwas und so ist es halt einfach so ein Prozess. Und im Prinzip eine Show vorzubereiten dauert idealerweise 4 Wochen, ohne dass man dorthin fährt. Also alles darunter ist ein riesiger Stress, haben wir auch schon getan. Aber wichtig ist zu sagen, dass wir Wochen vorher hinfahren und überhaupt einmal die Lage checken, definieren, wie groß muss dieses Flugfeld sein. Und das GPS genau messen, weil wenn das GPS nicht passt, müssen wir wieder anpassen und wieder überlegen, wie können wir das GPS in den Griff kriegen, weil dann brauchen wir wieder einen Prozess, dass sie zuerst mal 10 Meter starten und dann warten, bis das GPS besser ist und so. Wir lernen da dazu im Prinzip. Mhm.
Was heißt, wenn ihr die Choreografie jetzt fliegt, dann macht ihr das unter Tags, wo es keiner wahrnimmt, weil sonst ist ja der Effekt weg und ihr müsst es ja an dem Ort machen, wo es stattfindet.
Wir müssen es dort machen, ja. Es ist ja, weil es eben sehr stark abhängig ist von den Bedingungen vor Ort. Weil wir zum Beispiel in Sharjah hat die GPS-Qualität einfach alle 5 Stunden radikal gewechselt. Da waren wir umgeben von Wolkenkratzern und ich habe keine Ahnung, was da oben passiert ist im Himmel, aber plötzlich du fliegst eine Probe und das ist wunderbar und alle klatschen ab und dann ist die Show und wir schalten ein und denken uns, okay, wo ist das nächste Fluchtboot, wir würden gerne verschwinden und da muss man einfach mit dem einfach umgehen lernen. Und darum ist es nur vor Ort letztlich möglich, das auszuchecken und das macht es natürlich auch zu einem relativ kostenintensiven Unternehmen. Weil es ist eine Flugshow, es ist halt eine Miniaturvariante vom Red Bull Airways, weil die können auch nicht einfach irgendwo hinfahren und plötzlich losfliegen. Das ist relativ komplexe Angelegenheit.
Ja. Akkus wurde kurz angesprochen, 10 Minuten Leistung. Seid ihr da, wie soll ich sagen, schaut ihr schon mit den Hufen für bessere Akkus oder ist das einfach was, was man so akzeptieren muss und dann ist das so?
Naja, wir hätten schon gern bessere Akkus, aber es gibt weltweit einfach keine besseren. Also wir haben wir inklusive Start- und Landezeit sind es nur 10 Minuten und wir starten und müssen dann im Himmel in die Formation gehen. Also wir starten ja in Gruppen, dann sind sie im Himmel, unsichtbar natürlich für die Gäste. Und dann müssen sie sich arrangieren, damit sie genau in den Animationsstartpunkt kommen, ab dem wir dann wirklich erst die Formationen fliegen. Das kostet schon mal bis zu einer Minute, dann können wir fliegen und dann müssen sie wieder sicher zurückkommen. Das heißt, sie müssen sie wieder arrangieren, zurückfliegen und dann nur landen. Und darum ist die wahre Flugzeit 8 Minuten oder sowas, also die eigentliche Showzeit. Und es gibt keine besseren Akkus zurzeit und wir hätten gern bessere, aber nur wenn sie nicht an Gewicht zunehmen. Weil wir, was uns sehr viel Zeit gekostet hat, war diese 200 Gramm, die wir maximal auf den Quadcopter draufhängen können. Da gehen halt schon mal über 100 Gramm für das LED-System weg, das wir entwickelt haben. Und den Rest frisst dann die Batterie. Und es geht wirklich um jedes Gramm. Also wir sitzen an der Waage. Und darum wäre es wunderbar, wenn Sie sie erstens einmal selbst laden könnten. An dem arbeiten wir da nächstes Jahr eventuell im Rahmen von einem Forschungsprojekt. Und wenn die Batterien besser werden. Ich meine, wir haben jetzt da einen gigantischen Batterieschrank plötzlich, weil wir die jetzt sicher verwahren müssen, weil jetzt besitzen wir über 300 Batterien und die müssen jetzt in einem Hochsicherheitsgefängnis aufbewahrt werden. Das heißt, das ist ein Rattenschwanz von Dingen, die kein Spielzeug mehr sind.
Das ist dann schon so 20. Tesla, glaube ich, ne?
So. Ja, es ist schon relativ viel, was wir da so, überhaupt das Batteriemanagement ist ein heikles Thema, weil wir natürlich total davon abhängen, dass bei Flügen, die ja schwieriger sind und das Wetter problematisch ist, also die Batterien wirklich total voll sind. Wir sehen es auf der Flight Control Software. Nur gibt es ja Batterien, die entladen sich schneller als andere. Und dann, das habe ich schon mal dir erklärt, wir haben ein System, dass wenn wir jetzt 30 fliegen, dann sehen wir ja, welchen Zustand jede einzelne Drohne hat. Wenn die Drohne Probleme macht und die Batterie wird früher schwach, dann müssen wir sie ja rausbringen aus dem Schwarm, nach Hause bringen. Die muss aber zum richtigen Zeitpunkt raus, weil ich kann sie nicht einfach plötzlich irgendwie rausholen. Und das muss man alles berücksichtigen. Das heißt, wir haben schon sogenannte Kennwerte, ab dem Zeitpunkt wird es riskant und gefährlichst nach Hause und so weiter. Und darum ist das Batteriemanagement und das ganze Maintenance dieser Hardware, dieser Drohnen, ist ein unglaublicher Aufwand. Und vor jeder Show sitzt, ist eine Woche lang im Prinzip nur checken, testen, ist das eh noch alles okay, weil es darf nicht passieren, dass er nicht runterfällt. Weil da geht es um viele Dinge. Neben Sicherheit geht es natürlich auch um Reputation und um alle anderen Aspekte.
Ja. Gibt es irgendwo Fragen Ihrerseits, da der Herr und da drüben? Fangen wir mal bei Ihnen an. Wir warten gerade ganz kurz aufs Mikro, damit wir die Frage auch aufgezeichnet haben. Danke.
Inwieweit spielt die Rechnerleistung bei diesen Flugzeugen eine Rolle? Insbesondere dann, wenn es um die Interaktion geht. Nicht? Also wenn eine Drohne von der anderen was merken sollte.
Naja, das ist ja nicht so, dass die Rechnerleistung hat. Die eine Drohne weiß von der anderen ja nichts. Ich meine, wir haben das ursprünglich implementiert, dass die Drohnen voneinander was wissen, aber es hat das Schwarmfliegen nicht erleichtert. Ich meine, wir haben Algorithmen, dass wir es tun könnten, aber momentan machen wir das so, dass sie voneinander nichts wissen und wir wissen alles von ihnen. Theoretisch. bei diesen Indoor-Performances ist es ja so, dass wir das ist nicht GPS, sondern das ist ein Infrarot-Kamera-Tracking-System. Da sind rundherum Infrarot-Kameras und auf den Drohnen sind Marker. Und jetzt wissen wir genau, wo befindet sich die Drohne, weil das Kamerasystem das sieht. Und wir sagen jeder einzelne Drohne, was sie zu tun hat. Wenn jetzt wer interagiert, registrieren wir seine Geste oder seine Anwesenheit, geben diese Daten weiter wieder an unser Flight Control, die sagt wieder, wo ist die Drohne jetzt, okay, wenn sie da ist und der sagt, der hat das gemacht, dann schick sie dahin. Ne? Das ist, die sind noch nicht so weit, es wäre theoretisch möglich, sie bewusster zu machen, nur dann hätten wir wirklich, dann wäre der Nervenkitzel quasi nur größer, weil es ist eben immer nur eine sehr heikle Angelegenheit. Das ist so wie,
das wird schon chaotisch,
wie mit einem Ford Model T in den Arlberg runterfahren oder so ungefähr vergleiche ich das mal schon mit den Bremssystemen etc. Das ist alles nur totales Babystadium. Wir sind im Babystadium der Robotik. Das heißt, wir müssen immer diese Sicherheitsräume einbauen. Und darum wissen sie nichts voneinander. Wir könnten es, aber wir nützen das momentan einfach noch nicht.
Ja, aber die Hardware ist
Nein, diese Drohnen sind, die sind von Ascending Technologies, das sind die besten sogenannten Forschungsdrohnen, die man halt auf dem Niveau haben kann. Und die haben einen High-Level und einen Low-Level-Prozessor. Der High-Level steuert quasi unabhängig das Flugverhalten. Wir schicken ihm nur die Wegpunkte, wo er sein soll. Aber wie er sich in der Luft verhält, weiß er selbst. Und drüber auf dem High-Level-Prozessor sagen wir ihm, okay, was er LED-mäßig abspielen soll oder wie er überhaupt generell reagieren soll, wie er sich ausrechnen soll, wo er hingehen soll. Das macht der High-Level-Prozessor. Weil wir sagen ihm ja nur, innerhalb dieser Sekunde oder Millisekunde, was er immer, geht dorthin. Wie schnell er dorthin kommt, das rechnet er sich selbst aus. Und wir müssen das beobachten, ob er das richtig tut, und darum ist das nicht so einfach. Der manages zum Beispiel Windeinfluss im Außenbereich, rechnet er sich selbst aus. Es könnte sein, dass ich jetzt Blödsinn sage, aber ich glaube, er berücksichtigt das und berechnet daraus. Ich sage, du hast den Webpunkt, du hast aber, wir geben aber ein gewisses Overshooting dazu. Wir sagen einfach, zu dem und dem Zeitpunkt musst du dort sein, ja. Und mit welcher Geschwindigkeit er dorthin fliegt, sagen wir ihm schon auf einen Ort, aber er regelt es trotzdem selbst. Wenn er zum Beispiel zu schnell ist, dann regelt er sich einfach runter. Und das macht er ihm auch so kompliziert, weil alle diese Parameter zu berücksichtigen, ist nicht so einfach, je größer die Zahl der Drohnen wird.
Das ist ja, das ganz cool. Ist ein schnelles Chaos aufschaukeln möglicherweise, ne, wenn sie sich gegenseitig noch betrachten würden oder so. Ne?
Wir haben es ausprobiert, wir waren uns nicht sicher, ob das jetzt so eine super Idee ist. Ich meine, in Hinkunft wird es natürlich gemacht, die Armee forscht an allen diesen Dingen, wie kann man autonomen Drohnenschwarm erzeugen, den man quasi kaum mehr beeinflussen muss, aber wird halt ein bisschen dauern, bis man ihn sieht, und ist ja gut, wenn es länger Zeit dauert, bis man sowas dann mal sieht.
Das stimmt, ja. Machen wir eine Frage.
Welche Art von Fernsteuerung wird da verwendet? Die normale, im Modellbaubereich übliche Fernsteuerungstechnologie oder wird da andere Technologie
eingesetzt? Naja, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, weil ich eben kein Techniker bin, aber wir funken auf 2,4 Gigahertz und haben allerdings so Frequency Band Hopping. Wir haben einen eigenen sogenannten Multiplexer, der immer die Pakete unterschiedlich auf unterschiedlichen Kanälen verschickt, aber das ist für mich schwierig, weil ich eben nicht wirklich der Techniker bin, der konnte es besser erklären.
Also das hat jetzt so geklungen, als wäre es die normale kommerzielle
Modell. Ja, es ist schon, weil wir würden gerne auf militärischer Frequenz funken, weil dann würde uns niemand reinspucken, aber das ist halt einfach nicht möglich.
Das wird wahrscheinlich auch die Zahl der möglich einsetzbaren Drohnen beschränken, weil ich glaube, da kommt man in dem Bereich maximal auf so 60 oder 70.
Ja, nein, wir haben jetzt, es gehen mehr, also nachdem ich nicht der Cheftechniker bin ich, wir haben mit dem Drohnenhersteller ein System entwickelt, das nennen wir einfach Com-Multiplexer, der dieses Frequency-Hopping betreibt, und dadurch kann man viel mehr Drohnen ansprechen, aber, also bis zu 100 haben wir uns sicher, dass es auf jeden Fall geht. Sind wir aber noch nicht geflogen. Nur was uns natürlich nicht sehr gut tut, ist, wenn unglaublich viel Wi-Fi in der Umgebung ist, durch die 2,4 Gigahertz, und wir trachten immer danach, dass die Aktivität um uns herum relativ minimal ist, obwohl wir schon auch unter solchen Bedingungen geflogen sind. Es ist, man hat dann halt diesen Packet-Verlust ein bisschen, wenn man den berücksichtigt, halt einfach, dass nicht immer alles zur richtigen Zeit ankommt. Das muss man halt auch alles berücksichtigen. Es ist einfach, wenn er den Befehl jetzt nicht exakt genau dann kriegt, wenn er ihn braucht, dann haben wir halt auch Mechanismen, dass er auf das reagieren kann, dass er halt nicht gleich in Panik ausbricht, die Drohne, sondern dass man, vor allem wenn wir zum Beispiel einen GPS oder einen Funkverlust haben, haben wir Mechanismen, wie sich die Drohne verhalten muss. Das brauchen wir aus Sicherheitsgründen auch. Was tut sie dann, wenn sie nicht ansprechbar ist? Das kommt ja hin und wieder einmal vor, kann ja passieren.
Und die Genauigkeit, die GPS-Genauigkeit ist die kommerzielle und nicht die militärische?
Nein, wir haben leider nur die kommerzielle, und darum müssen wir eben im Show Design im Abstand der Drohnen im Himmel das sehr stark berücksichtigen. Darum sind es ungefähr 6 Meter im Himmel auseinander, was bei dem Tempo immer noch relativ wenig ist. Aber nachdem das ja GPS im schlimmsten Fall ja bis 3 Meter schwanken kann, müssen wir das einfach berücksichtigen. Das ist vor allem bei der Startphase wirklich problematisch. In der Luft ist das GPS meistens eh okay, aber bei der Startphase kann es manchmal am Boden durch die Reflexionen kann es manchmal wirklich schlimm sein.
Eine Frage bitte.
Zum GPS eine Frage. Verwendet ihr Differential-GPS? Nein. Ist das eine Basisstation?
Wir verwenden kein Differential-GPS. Wir verwenden das ganz normale GPS.
Vom Himmel kommt.
Mhm. Ja, wir haben wie gesagt, wir haben uns das angesehen, aber haben jetzt keinen gigantischen... Also sagen wir mal so, wir besprechen das sehr gründlich mit unserem Drohnenhersteller in Deutschland und der Mehraufwand an Kosten erhöht nicht unbedingt die Präzision im Himmel. Also das heißt, wenn ich jetzt einen halben Meter gewinnen würde, hilft mir das im Showdesign auch nicht viel. Ich muss generell, wir müssen einfach diese Sicherheitskorridore einhalten, weil wir einfach da pro Kopf da 5.000 Euro in der Luft rumfliegen haben und das aus verschiedensten Gründen einfach nicht geht, dass wir eine Kollision verursachen einfach. Was wir jetzt zum Beispiel tun werden, ist mit dem GPS-Repeater nur ein bisschen gründlicher anschauen, wenn wir vielleicht demnächst mal in einem Stadion fliegen, in einem großen und solche Dinge. Wir schauen uns das oft sehr projektbezogen natürlich an, weil wir sind ein Miniteam, ich habe es ja schon vorher erklärt, glaube ich, sind im Prinzip 5 Leute damit beschäftigt und wir können uns gewisse Dinge noch anders bezogen anschauen. Und ein Budget bezogen. Es muss auch dafür ein Budget vorhanden sein. Also den Aufbau der Flotte an sich hat uns jetzt schon mal viel Zeit gekostet. Jetzt haben wir über 70 mittlerweile und darum können wir nächstes Jahr viel mehr fliegen als bis jetzt. Aber das ist so ein Prozess, der sich mühsam erklärt, ernährt sich das Eichhörnchen. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt vor und jetzt schauen uns auch andere Systeme an. Wir schauen uns auch LPM von Abatec an und solche Dinge, andere Lokalisierungssysteme und so weiter. Wie gesagt, Infrarot-Kamera-Tracking für den Innenbereich jetzt und im Rahmen von einem Forschungsprojekt schauen wir uns vielleicht an, wie man diese Systeme verschränken kann, aber das Differential-GPS haben wir jetzt einmal auf die Seiten geschoben. Ja.
Frage, kennen Sie eigentlich die Firma Aerospy, die
entwickelt
nämlich Programme zur Kollisionsverhinderung, gerade bei Flugobjekten?
Ja, natürlich kenne ich die. Die sind ja in Linz, oder?
Ja.
Ja, ich bin sehr ein Freund von mir. Ich meine, die beschäftigen sich halt mit viel größeren Drohnen und nicht mit dem Schwarmflug. Was wir explizit tun, ist, dass es uns nur interessiert, was bedeutet das, eine große Masse von Drohnen für Lichtkultur im Himmel zu verwenden. Wir forschen das nächstes Jahr noch ein bisschen gründlicher, mit ein bisschen Forschungsgeld, wie man das ganze System noch stabilisieren kann und intelligenter kriegt. Aber zum momentanen Zeitpunkt, wie gesagt, das ist ein guter Freund von mir, das hat bis jetzt keine Verknüpfung gegeben, wir reden ja alle miteinander. Das Problem ist nur einfach, wie finanziert man diese Entwicklung dann? Das ist auch der Grund, warum ich gezeigt habe, was wir für Shows tun. Die Shows finanzieren quasi unsere Forschung. Weil das so neu ist, dass man zwar in Teilen Forschungsgelder kriegt, aber nie genug und darum haben wir auch diese kommerzielle Schiene eröffnet. Irgendwann einmal sicher, ich weiß, dass der zum Beispiel bei der EU Lobbying betreibt, da in so einem Gremium ist, wie man den Drohnenflug generell erleichtern kann. Irgendwann werden wir uns einmal treffen wahrscheinlich und dann werden wir was mit gemeinsam machen, aber momentan haben wir keinen Anknüpfungspunkt gefunden.
Also wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn die Drohnen voneinander wüssten, dass man dann auf solche Systeme geht.
Ja, ich meine, das ist eben so ein Punkt. Ich meine, man muss überlegen, was für unsere Zwecke, was sinnvoll wäre, wenn sie voneinander wüssten, wäre natürlich ideal, dass ich ihnen einfach sage, okay, das ist jetzt die Show, ich drücke aufs Knopferl und die fliegen das brav ab und fliegen wieder heim. Das wäre halt ideal. Dann könnte man, hätte man eine wunderbare Zeit vor Ort. Ja. Nur, es gibt bis jetzt meines Wissens kein System, das wartungsfrei wäre, das diese Algorithmen auch wirklich sauber verwenden kann. Weil das ist jetzt ungefähr so, als würde ich jetzt einen Roboter einkaufen schicken, einen momentanen Roboter, so wie es gibt, und ich denke, dass es ganz schlimm enden würde. weil es einfach irrsinnig viele Parameter gibt. Vogelflug, Wetter, was auch immer, irgendjemand läuft ins Airfield, der andere zieht ein Kabel raus. Es gibt tausend Dinge, die Menschen zustande bringen und darum ist es, ja, es wäre toll, wir werden vielleicht daran arbeiten in der Zukunft, aber momentan sind wir halt immer noch sehr stark dafür verantwortlich, was passiert da im Himmel und darum haben wir jetzt einmal die nach 2 Jahren eine stabile Variante und tun das auch zur Zeit als einzige, wird wer anderer kommen, auch das dann tut, ja. Und die werden es vielleicht auch autonomer versuchen, aber momentan ist es eben, wie gesagt, das Nonplusultra, das wir zusammenbringen. Aber in einem Jahr erzähle ich was völlig anderes wahrscheinlich, also so ist es jetzt.
Ja, was kommt auf der anderen Seite? Schon da, das Mikrofon.
Ich habe keine technische Frage, mir geht es um ganz was anderes, wie ich das erste Mal die Drohnen entdeckt habe und ich habe nicht gewusst, was es ist. Wir waren auf der Nibelungenbrücke zu zweit. Und es muss eine Probe gewesen sein. Auf jeden Fall, wir haben uns erst einmal umgeschaut, ob das jemand anderer auch sieht. Wir sind mit offenem Mund da gestanden. Was mich daran interessiert, ihr arbeitet ja irgendwo auch, was rauskommt, ist Illusion. Es hat
Illusion
zu tun.
Man glaubt,
das ist was. Das sind jetzt fremdartige Wesen. Also man sucht erst einmal die Schnüre oder irgendwas. Wenn man glaubt, es sind Ballone oder so. Inwieweit, ihr seid ein großes Team, und das ist ja, eine Technikschlacht irgendwie.
Ja, es ist eine Technikschlacht. Es ist ja
unglaublich, was jetzt zu berücksichtigen. Wer, weil du gesagt hast, wir werden jetzt mit Physikern sprechen, weil es ja vielleicht andere Antriebsmöglichkeiten gibt oder so. Wer ist dann der, oder vielleicht eine naive Frage, aber was ist der Antrieb, warum man sowas macht, oder sind das solche wirklich schwerelose Lichter im Raum schweben lassen, ohne jetzt Rotoren zu verwenden oder irgendwas? Sind das diese Träume, die einen antreiben, sowas zu machen? Oder gibt's eigentlich ein paar Leute in dem Team, die sich auch mit dem beschäftigen?
Naja, wie gesagt, das Future ist halt eine interessante Mischung aus im Prinzip sind alle Künstler dort, aber es gibt halt Programmierer und es gibt halt Projektentwickler und es gibt halt Leute, die sich halt mit dem Vordenken beschäftigen, aber es ist halt einfach eine Truppe, der mal schnell langweilig wird, das ist einmal auf jeden Fall so, und die gerne was riskieren und wir tun was wie diese 50 Kopter in die Luft bringen und dann tun wir das eine Zeit lang und dann beginnt die Diskussion, okay, was wäre denn der nächste Schritt? Das ist eine automatische Diskussion, jetzt machen wir schon wieder dasselbe. Ja, geht's nicht anders. Und dann ist es dieser ewige Zwiespalt zwischen dem, können wir uns das leisten, wer würde dafür zahlen, aber was wäre dann eigentlich super? Und das entsteht wirklich ganz automatisch. Es gibt natürlich ein paar Vordenker, wie der Horst Hörtner, der Future Lab Director, dessen Job das ja wirklich ist, durch die immens vielen Vorträge, die der hält, kommt er natürlich extrem viel in Berührung beim MIT, was auch immer, was denken die gerade. Und dann sickert das halt dann quasi in das Team ein. Ich meine, er sagt dann, das wäre irgendwie cool und dann beginnt die Diskussion und dann wir sind eine ganz bunte Truppe. Ich meine, es gibt halt da diese Diplom-Ingenieure, die Software machen oder das LED-System. Zum Beispiel, mich interessiert Musik am meisten. Ich bin total fasziniert von der musikalischen Komponente dieser Drohne. Da habe ich erst erzählt, dass mir ein halbes Jahr gekostet hat, die Farbe rosa durchzusetzen und jetzt fliegen wir die Farbe rosa. und dann, man beobachtet natürlich nur was rundherum passiert, aber die Szene ist so klein, dass im Prinzip sie die paar wenigen Forschungseinrichtungen, die sich damit beschäftigen, annähernd mit denselben Dingen beschäftigen und das beeinflusst halt natürlich untereinander. Da sagt er, die hat ein Video rausgebracht, die haben eine Drohneninteraktion gemacht. Ja, und dann sagen wir, das haben wir längst gemacht, jetzt machen wir auch so ein Video und so, das pusht irgendwie auf, das ist eine sehr kleine Szene. Und die eigentliche Idee, wegzukommen von Drohnen langfristig, ist, hat ja wieder damit zu tun, dass es ja jetzt mittlerweile eine Technologie ist, die State of the Art ist. Und der nächste Schritt ja sein muss, dass man wieder mit was arbeitet, was nicht State of the Art ist. Und das ist halt der Kitzel irgendwie.
Ich glaube, das ist ja der Punkt. Ihr habt was gemacht, was vorher noch nie gegeben hat. Und es ist jetzt plötzlich am Himmel. Und das heißt, die nächsten Schritte sind wahrscheinlich schon verselbstständigen sich eigentlich. Also, ich glaube, das geht dann schon weiter, wie du sagst, es wäre dann nur mehr Abarbeiten von dem, was ihre Materialschlacht ist, und das ist dem Team wird dann verraten und
lassen Sie das. Ja, es kann was wir getan haben, ist das einmal zu stabilisieren. Man muss einmal sagen, dass es 2 Jahre gebraucht hat, bis man stabil überhaupt zur Geschoss legen kann. Aber das ist natürlich, man muss nebenbei gleich wieder was Neues weiterentwickeln. Und was uns halt einfach fasziniert, ist die Vorstellung, dass die Dinge halt einfach auch intelligenter sind im Prinzip. Auf jeden Fall. Und dass man es kleinräumiger, dichter machen kann. Ich meine, wir haben jetzt die riesige Dimension gehabt. Und wenn wir irgendwann mal 200 fliegen, okay, dann sind wir die 200 geflogen. Aber kleinräumig, eine Art bewusstes, schwirrendes Wesen zu machen, ist natürlich wieder ganz was anderes. Ja. Das heißt, wir lesen alles Science Fiction, wir plaudern dauernd und dann kommen solche Ideen natürlich.
Also eine Frage, die für mich ein bisschen da impliziert ist, ist auch sozusagen diese Frage, reflektiert man im Team dann später auch ein bisschen, was die Wirkung nach außen ist, weil man verblüfft eben Leute vielleicht, ja, die dann glauben jetzt, keine Ahnung, eben jetzt ist es wirklich soweit, sie sind da. Ja, oder
das hat ja eigene Qualität, dieses Meeting. Das wird total reflektiert. Also das ist, wir sind ja nicht zufrieden. Ich meine, wenn wir fliegen das Ding bei einer Show und dann sagen wir, okay, das hätte aber eigentlich so oder so besser sein können. Das heißt, es wird sofort darüber diskutiert, wie man das Showdesign verbessern kann. Wir freuen uns total über das Feedback, aber wir beobachten das ja dauernd und sagen, okay, jetzt haben wir das zustande gebracht, das heißt, wir könnten wieder einen Schritt weiter gehen. Und das ist ein ganz normaler Prozess, das ist bei allem so. Das ist auch bei Musikern so. Die gehen auf die Bühne, haben einen guten Gig gehabt und sagen, nächstes Mal machen wir es aber trotzdem besser. Das ist völlig normal. Man schreibt da immer ein besseres Buch als das letzte, hoffentlich. und da natürlich, das ist eine permanente Diskussion und wir sind immer im Reden über das Thema. Wohin könnte es jetzt als nächsten Schritt gehen? Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch unsere Zwänge. Es muss ja kommerziell tragbar sein, das Ganze.
Ist klar. Also ich würde da keine Kritik drin sehen, aber ich denke mir eben, dass sozusagen, das ist eben so ähnlich, wir haben vorhin draußen schon mal drüber geredet gehabt, also als Laserlicht das erste Mal so in Shows kam, dann hat das auch so einen völlig artifiziellen Eindruck gehabt, wo die Leute aufgrund der Schärfe und der Farbe irgendwie ein bisschen irritiert waren, weil das hat es in dieser Materialität noch nicht gegeben. Und so ähnlich verhalten sich die, dass sie eine eigene Materialität haben. Und das ist halt, glaube ich, so ein Fokus, den man auch sozusagen beforschen könnte. Was ist das für eine Wirkung? Warum wirkt das so?
Ist das, nur so ein das tun wir auch im Prinzip, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Forschungszweig. Was ich vergessen habe zu sagen, ist, wir haben ja mehrere Ideen und das sind nicht immer nur unsere Ideen. Es gibt, wie gemeint, aber es gibt eine Community international, die denkt solche Dinge nach, aber zum Beispiel mit genügend Drohnen kommt man Architekturvisualisierung machen, da würde die Eisenbahnbrücke hinfliegen. Und jeder würde sehen, wie sieht es im Endeffekt wirklich aus. Das heißt, es gibt verschiedenste Ideen. Das heißt, wer zukünftige Objekte einfach bereits in den Raum stellen, ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, es gibt verschiedene Richtungen, die man denken kann. Hängt aber jetzt einfach momentan technisch nur an dem Pferdefuß, dass einfach eine Drohne ist, halt ein Spexel ist ein Lichtpunkt und um ein komplexes System darzustellen, brauche ich halt sehr viele Lichtpunkte. Aber die Denke geht eben schon in eine ganz andere Richtung. Also wir würden total gern die Eisenbahnbrücke hinstellen. Als Diskussion, wie sieht es im Endeffekt wirklich aus?
Ja, sicher ein interessanter Input. Ja. Hier haben wir nochmal eine Frage.
So, nebenbei von Ihnen gehört, dass Sie mal einen Pilotenschein gehabt haben oder noch immer haben.
Nein, das ist ausgelaufen von
deutschen Pilotenschein. Aber Sie wissen daher, dass es ein Luftrecht gibt. Und da ist meine Frage, ist, da haben wir das Luftrecht schon einmal auf euch niedergesaust oder das bewegt sich da mehr oder weniger im rechtsfreien Raum?
Nein, auf keinen Fall. Also wir müssen immer mal Fluggenehmigungen ansuchen. Und das ist halt international verschieden. Also bis jetzt ist es immer gut gegangen, aber jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt in Österreich ein neues Drohnengesetz und arbeiten gerade mit der Austro-Kontrolle, um das Ganze zu integrieren. Wie Sie sagen, ich habe einen Pilotenschein gehabt und ich bin ja verdammt gern geflogen und darum ist mir das geläufig, was man tun darf, aber wir bewegen uns ja unterhalb von 120 Metern und haben normalerweise nur die Auflage, dass wir den Flughafen verständigen. Was in Zukunft, wir haben eine Versicherung dafür, muss man auch dazu sagen, und was in Zukunft dazu kommen wird, ist das, dass der bebaute Raum, in dem wir fliegen, natürlich restriktiver gehandhabt werden wird, ja. Und das kann ich jetzt nicht beurteilen, wohin das letztlich geht, aber dadurch, dass diese ganzen Kameradrohnenpiloten jetzt so aktiv geworden sind, wird die Gesetzeslage verschärft. Wir haben ja keine Kameras drauf, aber dafür fliegen wir halt 50. Das heißt, wohin es letztlich gehen würde, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil wir sind in Diskussion mit der Austro-Kontrolle und im restlichen internationalen Raum ist es bis jetzt kein Problem gewesen.
Ja, ich habe jetzt speziell eben diese neue Verordnung gemeint mit den Drohnen. Müssen die jetzt zugelassen werden oder?
Ja, das ist eben die Diskussion. Wir sind einfach irgendwie was ganz Eigenes und darum haben wir jetzt ernsthafte Besprechungen mit der Austro-Kontrolle, was wir eigentlich sind und wie wir kategorisiert werden. Und das ist ja insofern wichtig, weil wir ja mit anderen Drohnentypen auch testen werden, weil wie gemeint, wir forschen ja in andere Richtungen. Aber es ist jetzt momentan ein Arbeitsprozess. Ich muss ja immer sehr diplomatisch bleiben. Also ein Arbeitsprozess.
Viel Arbeit. Bürokratie.
Ja, das ist, so ist es.
Ja, also für uns in Linz natürlich total interessant die Frage, gibt es eine Chance, dass wir vielleicht bald wieder was sehen können oder sind wir da momentan?
Naja, das hängt eben mit der Antwort auf die Frage zusammen und also ich bin da sehr vorsichtig, ich sag mal, ich gehe zu 100% davon aus, dass wir wieder da fliegen werden, aber ich kann nicht sagen, dass wir das heuer noch machen werden, weil wir eben gerade in diesem Prozess sind, um uns zu verrechtlichen.
Mhm. Ja. Gut.
Wie schnell fliegen die eigentlich? Du hast gesagt, die sind ziemlich schnell.
Ja, boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, das ist laut Hersteller bis zu 50 km/h, aber so schnell fliegen wir natürlich nicht. Also tut mir leid, da bin ich jetzt echt überfragt, aber sie fliegen extrem schnell. Also das, wir nützen nicht im geringsten die mögliche Geschwindigkeit aus. Aber wir experimentieren natürlich mit Tempo, weil wir dadurch auch wieder Flugzeit gewinnen. Aber wir haben das in Charge letztens also gemacht bei der Show, wo wir halt dann haben gesagt, fliegen wir mal schneller. Nachdem sie gestartet sind, haben sie wirklich Volltempo rübergeschickt und dann, oh Gott, vielleicht lieber nicht. So, das ist einfach total täuschend, wenn man es im Himmel sieht, wie schnell die eigentlich sind. Vor allem, wenn sie eine Rotation machen, sind die Äußeren, haben ein unglaubliches Tempo. Aber ich kann jetzt nicht wirklich genau sagen, wie schnell sie fliegen, aber das ist viel schneller, als man es wahrnimmt.
Gut, das heißt, bitte.
Ja, mit den, also man kauft, der Drohnenhersteller Ascending Technologies, der produziert die nackte Drohne. Und wir schreiben an das Software rum und wir machen ein LED-System drauf, das wir selbst entwickelt haben. Und noch andere Elemente wie Diffusor und Schutzcover etc. Und im Prinzip hat das Ding im Endeffekt einen Wert von 5000 Euro. Und das kann man sich dann ausrechnen, wie teuer so ein Schwarm dann eben war, diese. Ja. Und dann ich kann nicht sagen, was die Geschoss kosten, aber billig sind sie nicht, weil es ja irgendwie daraus folgt, dass sowas. Der Verlust von so einem Ding ist sehr schmerzhaft und da muss man sehr vorsichtig sein und trotzdem fliegen wir immer wieder über Wasser, also wir können nicht anders.
Da hinten haben wir noch eine Frage wäre gewesen, so eine schöne Geburtstagsshow, was würde das kosten?
Nein, ich würde es persönlich schon beantworten, aber ich will mir jetzt nicht mit meinem Finanzdirektor streiten, deswegen. Also wenn Sie es offiziell wissen wollen, müssten Sie mir einfach anfragen, aber es ist Geburtstagsshow völlig unerschwinglich, ich meine, das ist was für Hollywood-Schauspieler.
Okay.
Ja. Nein, das kann ich schon vorstellen. Ja, okay, dann fragen Sie mich privat nach, ich sage Ihnen, wo das ungefähr
anfangen soll. Danke.
Ja, gibt's noch Fragen Ihrerseits? Ansonsten würde ich sagen, ist sozusagen die These von der Geburtstagsfeier, mal einen, den wir so im Raum stehen lassen können und vielleicht an der Bar noch davon träumen gemeinsam und davon dazu ein Bier trinken. Ja, hat mich sehr gefreut, auch Ihre Fragen. Danke für Ihre Informationen zu uns und den Vortrag. Und ich würde ganz kurz noch ein, zwei Dinge ankündigen, bevor wir dann in den informellen Teil des Abends übergehen. Es gibt am Montag, den 22. September, wieder einen Kepler-Salon zum Thema Flüchtlingspolitik in Europa. Friedenslogische Auswege aus der Gewalt mit Hanne-Margret Birkenbach. Sie ist Professorin für Europastudien und Friedens- und Konfliktforschung. Ist natürlich ein aktuelles Thema, mehr denn je leider. Dann am Sonntag, den 28. ist es eine Kepler-Salon-Matinee, die beginnt um 10.30 Uhr. Und der Titel ist Alea zu und nach der Premiere mit Michael Hassot, dem Komponisten, und Georg Heiling-Setzer, dem Historiker. Ja, beides sicher spannende Termine und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dabei sind. Wie gesagt, am Sonntag geht es dann schon um 10.30 Uhr los, wenn Sie Zeit und Lust dazu haben. Und am Montag wieder um 19.30 Uhr, das wäre dann der 22. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Bleiben Sie gerne noch ein bisschen hier. Wir haben bis 22 Uhr geöffnet, wenn ich noch richtig informiert bin. Genau. Und ja, Dankeschön. Schönen Abend noch.
Vielen Dank.